Wir wollen heute in diesen Gottesdiensten verabschieden die Annette Steiner, die hinausgeht in den Dienst der Deutschen Indianerpioniermission nach Südamerika. Aber zuerst darf ich Sie herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie heute an diesem schönen Maientag unter uns sind. Und da soll uns das Wort Jesu wichtig werden, wenn er sagt, geht hin auf die Landstraßen und an die Zäune und nötigt sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Wir wollen miteinander das schöne Lied singen, wie lieblich ist der Maien. 370, wir singen alle vier Verse, 370. Wir wollen beten. Wir können dir nur danken, lieber Herr, an diesem herrlichen Frühlingstag für die schöne Welt, die uns umgibt, für die Lebenskraft, die du uns schenkst und für deine Nähe und deine Wunder, die wir tagtäglich auf Schritt und Tritt spüren. Das soll unser Gebet sein, dass du jetzt auch in unser finstres Herz hineinleuchtest. Wir kommen oft her mit schweren Gedanken, mit Not und Traurigkeit. Und dann kannst du uns ganz fröhlich machen, wenn wir erfahren, wie du alles wenden und verändern kannst. Wir möchten doch, dass du in der Mitte unseres Lebens wirkst. Und das soll auch gelten für den Dienst von Annette Steiner, wenn wir sie in deinem Namen von hier aussenden, dann lass es geschehen, dass sie etwas ausrichten kann zum Bau deines Reiches. Du kannst vielfache Frucht wirken, auch in unserem Leben. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, ich warte auf dein Heil. Amen. Freuen uns, dass der Kinderchor heute wieder unter uns ist. Nun wird uns Annette Steinach etwas sagen, auch über ihren Weg. Sie wird im zweiten Gottesdienst dann ausgesandt werden, aber sie wird nach diesem Wort hinübergehen in die Kinderkirche, um auch drüben sich vorzustellen. Und so sind wir heute dann alle mit ihr zusammengetroffen.
Liebe Gemeinde, ich freue mich ganz arg, dass ich das so sagen kann, dass ich nämlich hier zu Hause bin. Und dafür wollte ich mich einfach einmal auch bedanken, dass man weiß, wohin man gehört. Das kann nämlich nicht jeder sagen. Nicht jeder hat eine Gemeinde, wo er hingehört. 1979 bin ich nämlich einfach hierher abgeschleppt worden und habe als Mensch mit einem katholischen Hintergrund das erste Mal in meinem Leben überhaupt eine Bibel in die Hand bekommen. Und so bin ich ganz langsam, manchmal auch sehr mühsam, in das Evangelium hineingewachsen und habe es kennengelernt. Ich habe viele Stunden im Bibelkreis geschlafen. Ich weiß nicht, ob der Herr Schäfbuch gemerkt hat, aber es hat aber es hat trotzdem Frucht getragen. Manchmal heißt es ja, den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Mir hat das anscheinend gegeben. Und so konnte ich dann 1976 an Pfingsten Gott das Ja geben für meine Lebensführung. Ich habe gesagt, Herr, ich tue alles, was du mir zeigst, aber zeigen musst du es. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und so wurde durch den intensiven Kontakt mit der Familie Steb und mit der Margret Wörz, wurde mein Glaubensleben einfach immer Stück für Stück vertieft. Ich durfte wachsen im Glauben und Gott immer mehr erleben, wie er ist. Und so habe ich dann dadurch, dass ja in unserer Gemeinde ein sehr missionarischer Geist herrscht, habe ich das auch mitgekriegt. Und 1979 habe ich dann Gott eine grundsätzliche Bereitschaft für den Missionsdienst zugesagt und habe wiederum aber die Bitte angeschlossen, bitte zeig mir aber genau, wo es hingeht. Ich möchte mir nichts selber raussuchen, die Welt ist so groß. Bitte zeig du mir, an welchem Platz du mich haben möchtest. Und jetzt haben wir 1990 und Sie sehen, jetzt geht es nach Südamerika. Er hat meine Bitte erhört und ich bin jetzt seit 1987 bei der Deutschen Indianer-Pioniermission in Ausbildung zur Langzeitmissionarin, um in Südamerika den Indianern von Jesus zu sagen, ihnen aber auch gleichzeitig praktische Hilfe zu geben, nämlich in medizinischer, schulischer und landwirtschaftlicher Hilfe. Und ich selber bin Kinderkrankenschwester, habe also mehr den medizinischen Bereich wahrscheinlich dann und was eben dazugehört. Das praktische Zeugnis ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und Sie sehen, das ist ein sehr weiter Arbeitsbereich und ich habe ja auch jetzt eine lange Ausbildung dazu genossen. Und es ist für mich wichtig, dass Sie hinter mir stehen und beten, dass ich, nicht dass ich perfekt bin, das braucht man dort nicht, aber dass ich ein brauchbares Werkzeug sein kann, immer wieder mich einfühlen kann und mich leiten lasse von Gott, dass er mich gebraucht und dass noch wirklich viele Indianer ihn finden können, denn sie leben in tiefster Finsternis und sie gehören doch auch ins Licht. Er will doch, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn Sie das tun, bin ich sehr dankbar.
Nun singen wir das Missionslied Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, 216, die ersten beiden und den vierten Vers. Apostelgeschichte 17 ist heute der Predigttext in den Gemeinden unserer Landeskirche. Apostelgeschichte 17 von Vers 16 bis Vers 34. Die Apostelgeschichte erzählt davon so viel, wie wir auch eben gesungen haben, wie Jesus, der auferstandene Herr, mit seiner Macht in das Reich der Finsternis hineinbricht. Und heute, wenn wir Berichte lesen aus dem Missionsgeschehen, dann interessiert mich dies auch immer wieder. Wie geschieht das heute? Wir haben hier in diesem Abschnitt einen Bericht, wie Paulus in das Zentrum des Hellenismus, der hellenistischen Kultur, nach Athen kommt und dort auf dem Areopag die berühmte Rede hält. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, das ist Silas und Timotheus, seine Begleiter, die er in Mazedonien zurückließ, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden, das ist die griechische Agora, der Markt. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Im Altluther stand Lotterbube. Das ist dem Rabbi Paulus schwer sicher hinuntergegangen. Weiß nicht, sind Sie auch so empfindlich auf Kritik hin? Einer zu ihm Lotterbube sagt. Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Die waren progressiv, ist ja heute auch so, jeden Tag eine Neuigkeit, jeden Tag was ganz anderes und kommt doch nicht vom Fleck. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem gibt und alles. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Göttheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Es war in den Anfangszeiten, als wir den Jugendbibelkreis gegründet hatten und die jungen Leute auf ihre Weise Jesus dienen wollten. Da bildete sich auch hier ganz in der Nähe in einem Gymnasium ein Schülergebetskreis. Es waren nicht viele Leute, ein paar junge Burschen, heute noch auch teilweise in unserer Gemeinde als Mitarbeiter tätig sind. Als sie eines Morgens in die Schule kommen, da ist am schwarzen Brett ein großes Plakat. Und da stand drauf das Pietistenspiel. Drumherum standen die Kameraden und lachten schallend. Ich sehe noch einen, wie er zu mir angelaufen kommt und sagt, was bedeutet das überhaupt, Pietist? Er wusste das nicht. Er spürte nur, hier sollen wir gemein veräppelt werden. So war das ganze Spiel aufgemacht über die paar Frommen, die in der Bibel lesen und die meinen, sie könnten ihren Glauben den anderen bringen. Es war damals für unseren Bibelkreis eine große Hilfe, dass man gespürt hat, man kann nicht Jesus nachfolgen, wenn man nicht auch gleichzeitig Spott und Verachtung williger trägt und für ihn leidet. Es wird auch dem Apostel Paulus nicht leicht gewesen sein, als sie da so über ihn herfielen und sagten, Quatschkopf, Schwätzer. Stellen Sie sich mal vor, dort in Griechenland, dort gab es nicht die Weisen der Welt ein, stell dich ein und diskutierten über die großen philosophischen Fragen. Und dann erlebt man dort so eine gemeine Abfuhr. Man wird behandelt, wie wenn man ein Dummkopf wäre. Das griechische Wort heißt Spermologos, das heißt Saatkrähe. Das war ein ganz übles Schimpfwort. Warum muss denn Paulus dieses Schimpfen, diese Spotten hier ertragen? Nur aus dem einen Grund, weil er diesen Griechen in Athen das Evangelium von Jesus bezeugt. Und wenn Sie anfangen, anderen in Ihrer Umgebung den Glauben weiterzugeben, werden Sie die gleiche Erfahrung machen. Das stößt auf entschlossenen Widerstand, auf Spott, auf Verachtung. Ich werde lächerlich gemacht. Da ist natürlich immer so in jeder Generation, dass Evangelisation und Mission gerade bei den Christen dann einfach unterschlagen wird. Obwohl es der eindeutige Auftrag Jesu ist, der uns so klar gegeben ist. Wir sollen von ihm Zeugnis geben, wir sollen von ihm weitersagen. Aber dann sagt man, ach, ob wir in unseren Tagen nicht lieber jedem Menschen seine Überzeugung lassen und es genügt doch, dass heute Morgen die Glocken geklingelt haben. Wer will, kann ja kommen. Und im Übrigen gibt es auch Gemeindeblätter und ein paar Bücher in der Buchhandlung, wo jeder, der interessiert ist, was drüber nachlesen kann über den christlichen Glauben. Aber muss ich es denn wirklich den Menschen so sagen? Und da kommt heute noch etwas anderes hinzu, das wir natürlich auch empfinden und sagen, können wir denn so arrogant sein, so hochmütig, dass wir Christen ausgerechnet meinen, alle Menschen müssen so werden wie ihr, wie wir den gleichen Glauben haben? Können wir denn nicht die Menschen in ihren Religionen lassen? Die haben doch auch tiefe Erkenntnisse über die Jahrtausende hinweg. Und man kann ja oft nur in Ehrfurcht und Anerkennung vor der großen Weisheit der Kulturen Ostasiens oder Südamerika sein Haupt beugen. Wie kommen denn die Christen überhaupt dazu, dass sie da heute eine Missionarin hinausschicken, damit sie die Menschen drüben von Jesus überzeugen soll? Wenn sich je einer ungeeignet gefühlt hat, dann war es bestimmt Paulus. Er kommt hier ins Zentrum des Hellenismus. Welch eine Kultur war das? Ich bin in einem humanistischen Gymnasium aufgewachsen. Und uns hat man in all den Schuljahren immer das groß gemacht, was wir bis heute noch vom Griechentum haben. Von dieser Philosophie, von dieser Menschenerkenntnis, was die an Weisheit hatten. und wie tief die auch die Geheimnisse der Welt ergründet haben. Ob das in der Physik, in der Mathematik, in der Medizin, in der Botanik, in den Wissenschaften war, überall hatten die doch die größten Erkenntnisse in der Philosophie. Paulus, was möchtest denn du dort auf dem Areopag? Meinst du denn, du könntest dort eine Botschaft loswerden? Und Paulus muss, weil ihn Jesus, der auferstandene Herr, zur Mission nötigt. Er muss reden. Er muss Menschen von Jesus sagen. Gibt hier eine Begründung in seiner Rede. Zuerst, man kann nicht im Ungewissen bleiben. Man kann nicht im Ungewissen bleiben. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich oft ganz glücklich bin, wenn ich irgendwo einen frommen Satz landen kann. Und manchmal sind wir schon ganz glücklich, wenn wir irgendwo mittendrin in der Tagesarbeit sagen, es gibt einen Gott. Aber wissen Sie, das ist eigentlich noch gar kein missionarisches Zeugnis. Denn alle Menschen in der Welt wissen, dass es einen Gott gibt. Das wird auch hier ganz deutlich. Das ist noch nichts Besonderes. Das wissen alle Menschen. Der römische Philosoph Cicero sagt, kein Volk der Welt ist so roh und kein Stamm so verwildert, dass nicht die Überzeugung fest eingewurzelt ist, es gibt einen lebendigen Gott. Es war auch damals so, im alten Athen. Mir gefällt überhaupt, dass da der Paulus nicht mit der Tür ins Haus fällt. Das sollten wir von ihm lernen. Er hat sehr sorgfältig hingehört. Und wir sollten auch immer alles vermeiden, um die anderen herunterzusetzen. Das wäre ganz schlimm, wenn wir die anderen verächtlich machen würden und sagen, du weißt ja nichts und du bist ja nichts und bist ja dumm und ich bring dir die Weisheit. Paulus spricht sehr ehrfurchtsvoll von der Erkenntnis, die auch diese Griechen haben. Und er knüpft daran an und sagt, ich sehe das mit Staunen, wie ihr nur das Bestreben habt, Gott zu dienen. Ich bin auch überzeugt, dass es in unseren Tagen wirkliche Atheisten gar nicht gibt. Die vielen Menschen wollen Gott auf ihre Weise dienen. Sie meinen es ganz recht. Sie leben nicht ohne Sitte, ohne Verantwortung. Und das greift Paulus an, lobt das und sagt, das ist ja schön, mit welch einem Eifer ihr Gott dient. Für mich war das ein großes Erlebnis, als wir damals bei der Arbeit von Licht im Osten nach einem großen Hochwasser 1970 in damaligen Rumänien die Berichte hörten von den Christen, die sagten, als diese Hochwasserfluten kamen und die Menschen sich auf die Dächer der Häuser flüchteten, da erlebten wir plötzlich, wie die hartgesottensten Kommunisten anfingen, Gott zu suchen und zu beten. Ich glaube nicht, dass es richtige Atheisten gibt. Leute, die ohne Gott leben. Wenn wir jetzt durchs Krankenhaus gehen würden, ich denke, die meisten Menschen beten. Menschen wollen gar nicht ohne Gott leben. Ja, aber warum muss ich Ihnen dann meine christliche Überzeugung gerade noch bringen? Paulus gibt hier in seiner Ansprache den Grund ganz klar an. In allen Religionen bleibt eine große Unsicherheit. So war es bei den Griechen in Athen. Sie werden nicht richtig klar, wer ist eigentlich Gott? Sie errichten ihre Tempel und bauen einen neuen Tempel. Und wenn Sie sich einmal umhören bei Ihren Freunden und Bekannten, alle glauben an Gott, aber wer Gott wirklich ist, so richtig weiß man es doch nicht. So dass man es gewiss hätte, so dass man es als feste Überzeugung hätte. Nein, so kann man es nicht sagen. Und darum waren sie auch immer offen, Neues zu hören. Vielleicht kommt einer, der mich noch korrigieren kann, der mir neue Erkenntnisse mitteilen kann. Wir wollen offen sein, wir wollen uns korrigieren lassen, so sagen die Leute. Also es bleibt eine merkwürdige Unsicherheit. Und Paulus steuert auch den Punkt an, indem er in seiner Ansprache darauf hinweist und sagt, ich habe da einen Tempel gefunden. Und da stand in der Mitte dem unbekannten Gott. Über all eurem Wissen bleibt das doch so offenbar. Ihr spürt, dass alles doch falsch sein kann. Wir suchen und suchen und suchen. Wir hoffen, dass wir die richtige Überzeugung haben, aber haben wir sie wirklich? Ich hatte in den letzten Tagen den Besuch der Leiter der indischen Missionsvereinigung, in der 70 indische Missionen zusammengeschlossen sind, eben Ezo Sundaraj. Und das ist ein Kenner der indischen Hindu-Religiosität. Es war wieder interessant, mit ihm darüber zu reden. Die Inder haben ja in ihrem Suchen das so weit getrieben, dass sie sagen, wir können Gott gar nicht fassen. Und wenn sie einen Inder fragen, wie viele Götter gibt es, dann sagt der eine 3 Millionen, der nächste sagt 30 Millionen, ein ganzes Heer, und der nächste sagt unzählbare Götter. Hinter jedem Blitz sehe ich Gott, hinter der Fruchtbarkeit, hinter dem Wachsen der Natur, hinter der Sonne. Ich erlebe Gott in der vielfältigsten Gestalt. Ja, wo ist denn Gott wirklich? Jetzt, wie können wir heute in unserer Umgebung Menschen zu einem gewissen Glauben führen? Das Denken der Neuzeit ist ja bestimmt durch den Philosophen Spinoza, einen aus dem Judentum kommenden Denker des 17. Jahrhunderts. Und er hat damals in der beginnenden Aufklärung gesagt, man kann ja Gott gar nicht sehen, aber wir werden Gott finden in der Natur. Das greift auch auf Erkenntnisse des Altertums zurück, aber das ist heute die beherrschende Meinung geworden. Wir finden Gott, wenn wir heute an solch einem schönen Frühlingstag durch die Wälder gehen und das Zwitschern der Vögel hören und das Sausen des lauen Windes in den Wipfeln der Bäume, dann ist mir Gott ganz nah. Ist das Gott? Ist das wirklich Gott? Ich freue mich auch in dieser Frühlingswelt. Aber das erleben wir dann, wenn wir auch gerade mit Menschen, die das Denken unserer Zeit haben, dann schwere Not durchstehen müssen, eine Unglücksnachricht kommt, das einmal erlebt bei einem Vater, der um sein 13-jähriges Töchterlein gebangt hat. So ein richtiger, gleichgültiger Gott, das ist hier in meiner Seele, und Gott, den erlebe ich in der Natur. Dann saßen wir auf dem Bänklein vor dem Operationssaal bei einer schweren Hirnchirurgie. Wo ist jetzt Gott, hat er gerufen. Wo ist jetzt Gott? Da war der Gott der Natur plötzlich nimmer da. Und der Gott da drin war auch nimmer da. Da war die gähnende Leere. Und wenn es einmal zum Sterben geht, dann ist die Frage, welcher Gott trägt mich dann? In wessen Hände falle ich? Ist es der Gott der Natur? Wenn man heute junge Menschen beobachtet, wie sie leben, fröhlich, lebenslustig, sie genießen das, und wenn man das so sagt, gleich nach Goethe, man erlebt doch die Nähe Gottes im Rausch der Geschlechtlichkeit, der Liebe, ist Gott nicht da? Aber in der Krise meines Lebens, wo ist dein Gott? Paulus stellt damals auf dem Areopag die Frage an die Religionen, wo ist Gott? Und er will eine gewisse Antwort haben, wo ist Gott? Und jetzt möchte ich Ihnen eine Erkenntnis mitgeben, dass Sie das begreifen, das, was Paulus hier sagt. Das ist genial und groß. Er sagt, das, was der christliche Glaube entdeckt, das kann sich mit keiner anderen Religion der Welt vergleichen. Denn Christen gehen von einer Offenbarung der Wahrheit aus. Das kann man nicht mit seinem Kopf erkennen. In allen Religionen der Welt ist das so, dass man zu Gott langsam vorschreiten kann und immer tiefer kommt durch Diskutieren und durch Gedankenspiele, durch immer größeres Philosophieren, kommt man immer näher an die Wahrheit. Aber das Evangelium sagt uns, nein, Gott ist völlig anders als unser Denken. Gott ist völlig anders als die Natur. Und ich möchte es in diesen Tagen auch all den Menschen sagen, und das ist ihr Missionszeugnis, dass sie von Paulus lernen können. Gott ist nicht dort, wo du ihn suchst, im Rauschen der Natur, sondern Gott ist der Herr, der Schöpfer der Natur. Er ist der Geber deines Lebens, viel, viel größer und anders, als wir meinen. Wir können nicht zu Gott hoch, Wir sind getrennt. Er ist der Herr. Zu allen Zeiten war das der Irrweg menschlicher Religiosität. Die Gottgläubigen der letzten Generation, die haben Gott in Blut und Boden gesucht. In unseren Tagen sucht man das in seinem emanzipierten Selbst, in meinem Ich. Finde ich Gott, wenn ich mich selber verwirkliche, in meiner Mitmenschlichkeit, wenn ich sozial tätig bin, dann ereignet sich Gott. Das ist eine Parole, die sogar heute von den Kanzeln gepredigt wird und die doch so falsch ist. Nur eines, was man sagen kann, das, was Paulus hier diesen Menschen entgegensetzt. Gott, der Herr, hat sich nicht unbezeugt gelassen. Gott, der Herr, der redet in unsere Welt hinein. Er ist der Schöpfer, der souveräne Herrscher. Und er redet zu uns allen und hat sich geoffenbart in Jesus. Das braucht Sie gar nicht überraschen, dass Sie dem Spottermenschen ausgesetzt sind. Das kann ja gar nicht anders sein. Wir stellen uns mit unserem christlichen Glauben, all der religiösen Meinung der Welt, in einen harten Gegensatz und verkünden er allein, Jesus kann uns von Gott sagen, wer er wirklich ist. Das Zweite, was Paulus dort in dieser Rede sagt, wir sind meilenweit von Gott entfernt. Man kann oft über diese Ansprache, die Paulus in Athen gehalten hat, hören, das sei eine sehr angepasste Rede gewesen. Paulus hätte sich also sehr vorsichtig angeschlichen und hätte die großen Säulen der christlichen Missionspredigt verleugnet. Das ist Unsinn. Wer so redet, der weiß gar nicht, was Mission ist. Gerade dann, wenn Sie mit Menschen reden, die noch wenig vom christlichen Glauben kennen, müssen Sie ganz vorsichtig sein, dass Sie Menschen nicht gleich vor den Kopf stoßen. Paulus hat in der Synagoge sehr schnell vom gekreuzigten Jesus geredet. Aber bei diesen griechischen Philosophen auf dem Areopag, da kann er ja das alles noch nicht voraussetzen, was im Alten Testament gelehrt war. Da sagt er zuerst die Grundwahrheiten der Andersartigkeit des christlichen Glaubens. Erste, Gott ist der Herr und Schöpfer. Für den heutigen Menschen ein unerhörter Skandal, dass er mit seiner großen Denkkraft Gott nicht ergreifen kann. Dass er mit seinem Grübel nicht zu Gott vorstößt. Und dann sagt Paulus das Zweite, wir Menschen, wir sind von Gott so weit getrennt, dass er uns gar nie braucht. Es ist ja eigentlich über unsere modernen Welt auch schnell zu verstehen, dass diese Welt eine Welt ohne Gott ist. Gott ist von uns gewichen. Wo ist denn Gott? Wir sind ohne Gott dahinlebende Leute. Unsere Kultur eine Kultur ohne Gott. Unsere Wirtschaft eine Wirtschaft ohne Gott. Unsere Bildung eine Bildung ohne Gott. Unser Herz, eine wunderbare Gabe und ohne Gott doch so schlimm. Und darum werden uns die Dinge dieser Welt auch immer wieder so schwer. Sie werden mächtig in unserem Leben. Sie fesseln uns. Sie halten uns in ihrem Griff. Wir werden gar nicht mehr damit fertig. Die Weltnöte werden immer wieder größer. Und nun verkündet Paulus, wir können gar nicht zu Gott hochgreifen. Alle Religionen sagen genau das Gegenteil. Alle Religionen sagen nämlich den Menschen, du musst nur die Gesetze erfüllen, dann bist du Gott angenehm. Selbst das Judentum. Und ich denke, all die Religionen stimmen überein, dass in den 10 Geboten die Weisheit wirklich spricht. Da werden sie nicht viel Widerstand entdecken. Im Gesetz sind sich die Religionen sehr einig. Wir müssen moralisch und sittlich hochstehend leben. Da verkünden sie nicht viel. Sie können selbst die Einehe preisen und die Sittlichkeit und das reine Herz. Da werden ihnen die Heiden gerne zustimmen. Aber Paulus verkündet dort auf dem Areopag, Gott braucht uns Menschen nicht. Er lässt sich von uns nicht bedienen. Und er wohnt nicht in Tempeln von Menschen gemacht. Das ist gut gemeint, was wir alles tun. Und wir können dazu setzen, er wohnt auch nicht in unseren Domen und in unseren Gemeindehäusern. Er wohnt auch nicht in den Herzen der Theologen. Er braucht uns gar nicht, auch nicht die Bediensteten. Gott braucht auch die Kirche nicht.
Er ist der Herr, so souverän und groß. Wer seid ihr, dass ihr Gott dienen wollt? Das setzen wir so selbstverständlich voraus, dass ich Gott dienen kann und dass ich so Gott nahe kommen kann mit meinem Leben. Und was Paulus denn da verkündet, ist doch die Grunderkenntnis, die er auch erst gemerkt hat, als ihm Jesus erschienen war. Wir leben nur aus der unverdienten Gnade Gottes. Und das ist ein Satz, der modernen Menschen nicht einleuchten will. Ich habe mir doch vor Gott nichts vorzuwerfen. Ich bin doch in Ordnung. Und dann müssen wir ihm verkünden und sagen, Gott ist uns auf den Fersen. Er ist uns ganz nah, in ihm leben, weben und sind wir. Er ist direkt um uns her, aber wir finden ihn nicht. Wir stoßen nicht zu ihm vor, weil wir wie durch einen unüberwindlichen Abgrund von ihm getrennt sind. Da liegt eine Barriere dazwischen. In dieser ersten Missionspredigt kann Paulus noch gar nicht die ganze Wahrheit des Evangeliums verkünden. Und er steht doch genau an dem Punkt, an dem er nachher immer stand, wenn er verkündigt hat, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt, als nur über den Opfertod Jesu am Kreuz. Das ist der einzige Weg zu Gott. Alle anderen Religionen können nicht zu Gott führen. Und mit dieser Predigt auf dem Areopag spricht das Paulus den Religionen ab. Sie können nicht zu Gott führen. War erschütternd, wie dieser Inder, der bei mir war in den letzten Tagen, sich bitter beschwert hat über viele Christen in Indien und sagt, das ist heute im ökumenischen Denken so gang und gäbe, dass man überall die Übereinstimmung, den Dialog mit den Religionen sucht. Und dann sitzen die Kirchenführer zusammen und reden mit den Moslems und mit den Hindus und sagen, wir meinen doch letztlich alle das Gleiche. Wir wollen doch alle zu Gott vorstoßen. Das ist recht, wenn Christen miteinander Frieden halten. Wir sollten den anderen achten. Und doch können wir an der Wahrheit nichts abbrechen. Und dann sagt der Inder, guck mal her, da legt er mir einen Artikel hin von den Dalits. Das sind die Harijans. Das sind die Unberührbaren. Es gibt in Indien 150 Millionen Menschen, die zu den Unberührbaren gehören. Das sind die Harijans. Das sind die Dalits. Die Kinder der Tempelprostituierten. Und da schreibt einer der Führer in einer solchen Zeitschrift und sagt, wenn die Christen nicht mehr missionieren, dann sind wir dem Untergang geweiht. Die Brahmanen, die verachten uns eh, die schauen auf uns herunter, die nehmen uns ja nicht ernst, die haben uns durch die Jahrhunderte nur als die Unberührbaren behandelt. Aber das Größte, was die Christen tun konnten, war das Evangelium des Heilandes Jesus, der die Verlorenen sucht. Solch ein Evangelium gibt es in keiner Religion der Welt. Jesus, der denn zu den Unberührbaren heruntersteigt. Und da steht es in diesem Zeitschriftenartikel in Indien so drin, dass das das Wichtigste ist, was die Christen jetzt Indien bringen können, diesen Menschen eine Chance wiedergeben. Übrigens war das bei den Griechen auch so. Wer ein wenig griechische Kultur kennt, der weiß, wie hochmütig die Barbaren heruntergesehen haben. Und nicht ohne Grund redet hier Paulus von der großen Menschheitsfamilie. Gott wollte, dass die Menschen eins sind. Da ist im Grunde der Traum der Menschenwürde da. Aber das kann nur der begreifen, der weiß, Gott hat in Jesus sich geoffenbart und nur in Jesus werden Menschen erneuert und verändert. Nur in Jesus gibt es neues Leben. Wir sollten uns nicht genieren, heute dem Spott der Menschen zum Trotz die großen Wahrheiten des Evangeliums zu verkünden. Wahrheiten, die die Religion sprengen. Und noch das Letzte. Sollten Sie sich merken, wo die drei Punkte liegen, die uns von den Religionen trennen. Das Letzte ist, wir stehen vor dem Gericht, wir schulden vor Gott Rechenschaft oder Gott ist ein Richter der Taten und unserer Gedanken. Als Paulus auf den Punkt zu sprechen kommt, da war die Empörung riesengroß. Da lachen die Leute und sagen, jetzt was redet noch? Und dann laufen sie davon und sagen ein paar, wir wollen dich ein andermal hören. Wissen Sie, das ist höflich. Dann sagt man, ich möchte dich nimmer hören, morgen wieder vielleicht. Und dann hat man es weg. Aber es ist ja leicht verständlich, warum Menschen das nicht akzeptieren. Es gibt auch heute viele, auch sogenannte Christen, die Botschaft vom Gericht Gottes leugnen, so schnell plausibel zu machen. Der Vater vom Livingston, dem großen Erforscher Afrikas und dem Menschenfreund, der gegen den Sklavenhandel kämpft, Moffat, der war Missionar in Südafrika. Und dieser Moffat hat einmal eine interessante Erfahrung gemacht, ganz am Anfang seiner Missionswirksamkeit, über die er berichtet hat. Er sprach bei einem Häuptling über die Auferstehung der Toten und sagt, das hat eigentlich den Häuptling alles ganz kalt gelassen. Und als er von der Auferstehung der Toten sprach, da wurde er ganz unruhig und sagt, du darfst nie mehr wiederkommen, lass dich bloß hier nicht blicken, schreit er dem Missionar zu. Und der Moffat grübelt, warum der sich so ärgert, bis er von den anderen hört, dass dieser Häuptling jahrelang grausam Menschen ermordet hat. Und jetzt spürt er plötzlich, wenn das wahr ist, dass die Toten wiederkommen, geht's uns nicht manchmal so bei dem Gedanken in das Gericht, dass wir lieber verdrängen und vergessen? Verstehe, warum wir sagen, das ist nichts für unsere Zeit heute. Lass den Gedanken weg vom Gericht. Das kann man in der Zeitung interessiert beobachten, wie ein Nazi-Verbrecher aus dem Flugzeug geführt wird. Mensch, gucken mal an den alten Mann. Wie wird das einmal sein, wenn man unsere Untaten aus vergangenen Jahren noch einmal ins Licht Gottes zieht? Kein Mensch will das mit dem Gericht hören. Man sieht drunten auf der Schnellstraße geblitzt werden von der Radarfalle, dann hoffen sie auch, es war hoffentlich kein Film drin, hoffentlich war gerade da bei der Polizei einer dran, der es nicht richtig gemacht hat, dass sie nicht geblitzt wurde. Wir wollen das ganze Leben das leugnen, dass einer auf der Spur ist und mir nachgeht. Und Paulus verkündet eine Wahrheit, die doch im Gewissen eines jeden Menschen so klar ist. Ich muss Rechenschaft geben über alle meine Taten vor Gott. Und er verkündet diese drei großen Grundwahrheiten des Glaubens über den Schöpfer und Herrn Gott, der anders ist als diese Welt, nicht ein Teil der Natur, Herr meines Lebens, der Gott, dem ich nicht nahen kann, der sich mir naht, das Gericht und das Gnadenangebot Gottes. Nun ist jedem Menschen Glauben angeboten und erschütternd hört man, die Leute wollen das nicht haben. Sie bleiben lieber allein, da scheiden sich die Geister. Das hat uns Jesus aufgetragen, dass wir heute sein Evangelium in unserer Welt weitertragen. Bitte gucken Sie nie auf die große Zahl. Wenn Sie nach den Zahlen gucken, dann können Sie das Evangelium nur verfälschen. Es waren bei Paulus immer nur Einzelne, die zum Glauben kamen. Und dennoch sollen wir das Wort weitersagen. Es ist ein unheimliches Vorrecht für uns, dass wir hauptamtlich, Annette Steiner und ich, mit meiner ganzen Seite das Evangelium weitersagen darf. Aber Sie sollen es doch auch weitersagen, mit all Ihrer Kraft, gerade da, wo Sie mitten in dieser Welt Gott Dienst tun, sollen Sie doch den Mund auftun und das verkünden, was Gott Ihnen zeigt. Wir haben früher so gerne das Lied gesungen, heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wage es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wollen uns nicht durcheinander bringen lassen, wenn wir von Menschen verspottet werden, was sie auch zu uns sagen, welches Wort sie dafür vielleicht sogar erfinden, vielleicht sagt man morgen dazu, Fundamentalist. Wollen uns nicht drum scheren. Wollen Menschen Gott anbieten, Gott, der Menschen sucht, Gott, der sich finden lässt. Der große Philosoph Blaise Pascal war ja ein Genie. Als ein Kind, wo andere noch mit Bauklötzen spielen, im Kindergartenalter, hat er den Lehrsatz des Euklid selbstständig gefunden. Mit 16 Jahren hat er eine Rechenmaschine gebastelt. Das war so etwas Ähnliches damals wie ein Computer heute. Aber er hat in seinem Jackett einen Zettel getragen, wo er die heiligste Erkenntnis seines Lebens aufgeschrieben hat, sein Memorial. Er hat darauf geschrieben, Gott nicht der Philosophen, Gott. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Und es ist das Allerschlimmste, was Christen gegenwärtig tun können, dass sie anderen den einen einzigen Weg verschweigen, der Menschen retten könnte vor der Verdammnis. Amen. Wir wollen miteinander singen, Herr, wir stehen Hand in Hand, 473. Musik.
Wir wollen beten. Herr, du bist nicht der Philosophengott, sondern du bist uns so nahe gekommen durch dein Wort. Du hast uns gesucht, du hast an unserer Tür geklopft. Vergib uns unsere Skepsis, unsere Zweifel, wo wir immer wieder unsere Gedanken gegen deine Zusagen stellen. Und wir danken dir, dass du auch dein Wort immer wieder bekräftigst in unserem Gewissen. Wir wollen dir danken für alle Glaubenserkenntnis, die du uns geschenkt hast. Und wir wollen heute Fürbitte tun für Menschen, die uns auf der Seele liegen, für Menschen, um die wir uns sorgen, mit denen wir oft nächtelang schon diskutiert haben, dass wir ihnen doch dich bezeugen, deine Wahrheit, dein Evangelium, deine Liebe. O gib's doch, dass in diesen Tagen Menschen sich abwenden von den eigenen hausgemachten Götzenbildern. Dass auch in unseren Tagen wir nicht im Griff der Mächte gefangen bleiben, sondern mit all dem, was du uns geschenkt hast, dir dienen können. Gib doch du auch in deiner Gemeinde, in deiner Kirche wieder einen Missionssinn und einen Missionsgeist. Und wir wollen dich jetzt bitten für den Dienst von Annette Steiner, dass du sie gebrauchst, auch dort, wo sie hinkommt, dass sie Menschen den Weg zum Leben weisen kann und dass du durch sie zum Menschen redest und durch sie Frieden bringst. Wir bitten dich für allen Dienst der Mission, wo er geschieht, in Wort und in Tat, dass doch du dadurch verherrlicht wirst und dass dein Friedensreich ausgebreitet wird, auch heute, wo es in der Welt so viel Bürgerkrieg und Armut und Hunger und Ungerechtigkeit gibt. Du kannst Versöhnung wirken durch deine Gemeinde und sie kann etwas darstellen von deiner vergebenden Kraft, von deiner Wundermacht, von deinem Wirken auch dort, wo Menschen nichts mehr tun können. Tu du dies auch heute, auch dort, wo deine Gemeinde bedrängt und verfolgt ist, auch in der Großmacht des Islam, wo sie gehasst ist um deines Namens willen, da gib du deiner Gemeinde, dass sie unerschrocken, ohne Angst, dich bekennt und von dir weiter sagt, lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wollen noch den Vers singen, zieht im Frieden eure Pfade, 478. Sie brauchen jetzt den orangenen Notizenzettel.
Legt hinten auf. Wer ihn noch nicht hat, muss ihn nachher mitnehmen, weil dann alles wieder drinsteht mit unseren Veranstaltungen. Jeder braucht ihn. Die Aktion mit den Brillen, die müssen wir heute abschließen. Der Optiker, der geht, ja, am Dienstag geht das mit dem Flugzeug schon ab. Da ist ein Optiker für ein Jahr dort. Es kann sein, dass wir recht bald wieder was machen. Bitte bringen Sie uns die Brillen nicht her, sondern lassen Sie die bei sich zu Hause noch kurz liegen, bis wir wieder sagen, wenn man es wieder machen kann. Jetzt, wenn Sie noch was haben, morgen könnte man es noch bei uns, aber dann bitte nichts mehr. Die Brillen, die wir dann nach Uganda weiterleiten und die eine große Hilfe dort für die Menschen sind, die sie sonst nie mehr etwas besorgen können. Das ist ein furchtbares Unglück, wenn da einer auf einer Brille drauf sitzt. Und wenn wir es dann wieder haben, geben wir es wieder bekannt. Wir haben am Samstagabend diese historischen Filme von der Staatenwertung Israel. Es ist ja für uns immer wieder bewegend, wie das geschehen ist, dass nach bald 2000 Jahren sich die Nachkommen Abrahams nach der biblischen Verheißung sich wieder sammeln gegen eine vielfache feindliche Übermacht. Wenn man die historischen Dokumente noch einmal ansieht, die Wochenschau-Ausschnitte, wir schauen da einiges an, angefangen von den 20er Jahren dann bis in die 60er Jahre hinein, das sind etwa 2 Stunden Filme auf Video am Samstag um 6 Uhr, aber das steht auf dem orangenen Notizenzettel drin. Das Opfer heute ist für die Aussendung von Annette Steiner bestimmt. Wir haben ja neben den Entwicklungshelfern von christlichen Fachkräften, die wir mittragen, auch Missionare, die direkt aus der Gemeinde kommen. Da geht die Sibylle Johnson dazu, die Martina Bastian, die jetzt in einer theologischen Ausbildung in England sich befindet, die Bibliothekarin. Und da gehört in der Zukunft Annette Steiner dazu. Und wenn der Name fällt, dann können Sie sich was darunter vorstellen. Für die Kosten ihrer Aussendung und für den Beginn ihres Dienstes wollen wir heute unser Opfer geben. Und wir bitten nun um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.